Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Silikone, Parabene, Acrylamid. Immer wieder geistern neue Stoffe durch die Medien, die angeblich oder tatsächlich gesundheitsgefährlich sein sollen. Auch Aluminium gehört dazu. Seit ein paar Jahren steht deshalb auf vielen Deodorants, dass sie ohne Aluminium sind. Doch da gibt es jetzt zumindest für Aluminium im Deo Entwarnung. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um Wasserstoff als Energieträger der Zukunft, um das soziale Netzwerk TikTok und um nachhaltiges Wasserwandern. Und im Verbrauchertipp erklären wir, wie sich Familienstreit um den sogenannten Elternunterhalt vermeiden lässt. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Auf vielen Deos steht inzwischen ein Hinweis. Mal größer, mal kleiner heißt es da ohne Aluminium oder ohne Aluminiumsalze. Schließlich haben verschiedene Wissenschaftler und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung seit einigen Jahren vor möglichen Gesundheitsgefahren durch Aluminium in Deos gewarnt. Diese Woche hat das Bundesinstitut aber offiziell Entwarnung gegeben, zumindest was die Deos betrifft. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Und ich habe ihn zuerst einmal gefragt, warum überhaupt Aluminium in Deos steckt.
Dazu ist zuerst mal zu sagen, dass tatsächlich ein Unterschied zwischen Deodoranz und Antitranspiranz besteht. Denn Antitranspirantien, das sind die, die in aller Regel Aluminiumsalze enthalten, die tatsächlich verhindern sollen, dass sie schwitzen, also dass sie transpirieren. Während die Deodorantien das Schwitzen selbst nicht verhindern können, sondern nur dafür da sind, den Körpergeruch zu überdecken und gegebenenfalls durch beispielsweise Alkoholgehalt oder so Bakterien abzutöten, die eben zu schlechten Gerüchen führen können.
Und in diesen
Antitranspirantien? Das sorgt dafür, dass sich die Schweißkanälchen zusammenziehen und zudem führt es eben dazu, dass mit Bestandteilen des Schweißes Tropfe in den Schweißkanälen gebildet werden und zusätzlich sind die Aluminiumsalze auch noch antibakteriell wirksam. Das ist also das Rundumprogramm. Das sorgt dafür, dass sie weniger schwitzen und tötet eben auch noch die Bakterien
ab. Klingt etwas wild, aber sie verstopfen die Poren. Das ist an sich
aber... Die Schweißkanäle, ne? Also die Kanäle, aus denen die Schweißdrüsen letzten Endes, aus denen der Schweiß eben austritt.
Das an sich ist aber auf jeden Fall ungefährlich.
Das ist unproblematisch, wenn Sie das jetzt nicht am ganzen Körper machen. Natürlich hat Schwitzen auch eine gewisse Funktion, um sich zu kühlen beispielsweise. In der Regel trägt man das aber nur an kleinen Stellen auf dem Körper auf und damit ist das also unproblematisch.
Vor einem halben Jahr hatte ja Ihr Institut noch ganz offiziell gewarnt, ich zitiere, wer seine Aluminiumaufnahme reduzieren will, der sollte sparsam mit aluminiumhaltigen Antitranspirantien und mit Zahnpasta umgehen. Was hat sich denn da jetzt geändert?
Das ist unsere Aussage seit 2014 und eigentlich auch schon vorher. Wir haben bewertet auf der Grundlage der vorhandenen Studien, welche Mengen an Aluminium aus Antitranspirantien möglicherweise aufgenommen werden in den Körper und haben eben dazu herausgefunden, dass das eben sehr hohe Mengen sein können auf der Grundlage der vorhandenen Studien. Haben aber auch immer gesagt, dass die Studien gewisse Mängel aufweisen, gewisse Unsicherheiten haben und dass wir gern bessere Studien hätten. Und die Kosmetikindustrie hat in den Jahren zwischen 2014 und 2019 zwei Studien gemacht oder in Auftrag gegeben, die von einer Expertenkommission der Europäischen Kommission bewertet wurde. Und diese Bewertung ist Ende 2019 rausgekommen, ist von denen veröffentlicht worden. Dazu hatten wir dann noch eine ganze Reihe Detailfragen, haben uns auch mit den Autoren der Studie getroffen. Und diese neue Studie ist eben deutlich anwendungsnäher. Also sie verwendet tatsächlich ein Auftragsmittel, sozusagen ein, der wirklich dem Antitranspirant, was wir tagtäglich benutzen würden, sehr, sehr ähnlich ist und macht auch einige andere Dinge besser als in vorherigen Studien. Und aus dieser Studie geht eben hervor, dass tatsächlich deutlich geringere Mengen über die Haut aufgenommen werden, als man bisher angenommen hat.
Also es wird zwar tatsächlich Aluminium, wenn ich Deo auftrage, unter Umständen in den Körper gelangen, aber es ist nicht so schlimm, es ist nicht so viel, wie Sie bisher gedacht haben.
Genau, man findet im Blut und dann nachgehend im Urin ungefähr Faktor 25 weniger Aluminium, als man bisher angenommen hat. Dann kommt noch ein bisschen was dazu, was man in den Fäzes gefunden hat. So dass in Summe ungefähr die Aufnahmemenge, die wir jetzt so abschätzen können, etwa Faktor 10 niedriger ist, als man bisher so gedacht hat.
Bei den Warnungen hieß es ja auch, wer sich die Achseln frisch rasiert hatte, der sollte vielleicht besonders aufpassen mit diesen aluminiumhaltigen Deos. Das hat sich dann jetzt auch erledigt. Oder ist das ein Spezialfall, wo man trotzdem noch vorsichtig sein sollte?
Also die Daten zu verletzter Haut, das gibt diese Studie leider nicht her. Allerdings in der Studie, die Frauen, die da teilgenommen haben, waren auf der Haut rasiert. Und trotzdem ist eben nur diese sehr geringe Menge übergegangen, sodass man also sagen kann, dass zumindest von normaler Rasur, wenn man sich jetzt nicht tief schneidet oder so, keine größeren Übergänge ins Blut zu erwarten sind.
0% Aluminium wird aber wohl weiterhin noch eine Weile auf den Deos stehen. Macht es irgendeinen Sinn, deswegen jetzt auf Aluminium in Deos zu verzichten?
Wenn Sie Ihre Gesamtaufnahmemenge, und das bleibt auch aus unserer Stellungnahme von 2019 bestehen, dass sie immer noch in einigen Bevölkerungsgruppen zu hoch sein kann, weil sie ja aus vielen verschiedenen Quellen, insbesondere Lebensmitteln und Lebensmittelkontaktmaterialien wie Alufolien und aus bestimmten Medikamenten und sonstigen Dingen Aluminium aufnehmen können. Und in einigen Bevölkerungsgruppen kann diese Gesamtaufnahmemenge immer noch zu hoch sein. Und bisher haben wir dann eben empfohlen, wenn man individuell seine Aufnahme senken möchte, kann man zum Beispiel auf aluminiumhaltige Antitranspirantien verzichten. Und diese Empfehlung ist so jetzt nicht mehr gültig, da nach den neuen Studiendaten der Anteil, den die Aluminiumaufnahme aus Antitranspirantien zur Gesamtaufnahme beiträgt, als sehr gering einzuschätzen ist.
Aber Sie sagen trotzdem, Aluminium ist nicht harmlos. Im Alltag sollten Verbraucher vor allem an ein paar Stellen immer noch weiter darauf achten. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, wo man vielleicht schauen sollte?
Die Hauptaufnahme, die wir jetzt eben sehen, sind immer noch die Lebensmittel. Da ist es allerdings eben so, dass es in sehr vielen Lebensmitteln breit gestreut vorkommt. Da kann man jetzt schlecht sagen, man soll auf dieses oder jenes verzichten. Da kann man einfach nur dazu raten, und dazu raten wir generell, sich vielfältig zu ernähren, gelegentlich vielleicht auch mal die Marken zu wechseln und so weiter, damit man eben bestimmten sehr hochbelasteten Lebensmitteln ausweicht. Und dann ist für uns immer sehr wichtig zu betonen, dass unbeschichtete Aluminiumschalen oder Aluminiumfolie oder auch so eine Grillschalen oder ähnliches nicht in Kontakt mit salzigen oder sauren Lebensmitteln, was im Grunde genommen eigentlich fast alle Lebensmittel sind, ja, ob das jetzt zitronengesäuerter Fisch oder Obst oder irgendwelche anderen Dinge sind. Man hat fast immer Salz oder Säure im Spiel. Und die sollten nicht mit unbeschichteten Aluminiumfolien oder Schalen oder ähnlichen in Kontakt kommen oder gar erhitzt werden.
Die EU-Forschungsminister wollen Wasserstoff bald zu einem Ersatz für fossile Energieträger machen. Das war der Beitrag von Christiane Habermals. Für viele junge Menschen ist der Fall längst klar. Facebook und Twitter sind ziemlich out. Angesagt sind neue soziale Netzwerke wie TikTok und Instagram. Besonders die chinesische App TikTok hat allerdings in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Die US-Regierung denkt angeblich über ein Verbot von TikTok nach und spricht von Datenschutzbedenken und gar von einer Gefahr für die nationale Sicherheit. Jetzt denkt das Bundesgesundheitsministerium, schwieriges Wort, das Bundesgesundheitsministerium hier in Deutschland offenbar darüber nach, ob es zukünftig sein TikTok-Konto löschen sollte. Lennart Sebald berichtet.
Ich bin Jens Spahn und neu hier auf TikTok. Wie ihr wisst, hat das Coronavirus unser Land zurzeit fest im Griff.
So startete Ende März das erste Video des Gesundheitsministeriums bei TikTok. Gesundheitsminister Jens Spahn steht in einem Büro und wendet sich freundlich an die Userinnen und User. Denen gefällt's. Das Video liken mehr als 90.000 Menschen. Seitdem folgen Videos über Händehygiene, Tipps von Virologen oder Corona-Zahlen. Aber jetzt zweifelt das Ministerium. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt eine Sprecherin an das ARD-Hauptstadtstudio:
Wir werden umfassend prüfen, ob wir TikTok weiter nutzen. Selbstverständlich nehmen wir den Datenschutz sehr ernst.
Aber warum? Hintergrund ist die Kritik an der chinesischen Plattform. Es gibt Bedenken, dass TikTok die Daten von Nutzerinnen und Nutzern an die chinesische Regierung weiterleiten könnte. Das Unternehmen weist das zurück. Netzaktivist Markus Beckedahl kann Kritik an TikTok und anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram verstehen.
Man akzeptiert, dass man auf einer Plattform ist, die man nicht kontrollieren kann, in dem Sinne, dass man nicht so genau weiß, was da im Hintergrund passiert. Man lässt sich komplett auf die Spielregeln eines Unternehmens ein, was möglicherweise auch durch geopolitische Interessen im Hintergrund mitgesteuert wird.
Trotzdem hat Beckedahl auch Verständnis für die Öffentlichkeitsarbeit von Ministerien über soziale Netzwerke. Er sieht sie in einem grundsätzlichen Dilemma. Wenn sie eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollen, in diesem Fall junge Menschen, dann bleiben oft nur soziale Netzwerke.
Das ist ein Problem in heutigen Zeiten, dass die neuen Öffentlichkeiten, auf denen wir uns alle bewegen, wo sich auch Öffentlichkeit und auch Politik konstituiert, dass die auf privatisierten öffentlichen Plattformen stattfinden, wo einzelne Unternehmen einseitig ständig die Regeln verändern können und die Regeln nicht unbedingt die sind, wie unsere Gesellschaft sie uns für einen öffentlichen Raum geben würde.
Dem Gesundheitsministerium geht es mit dem TikTok-Account um eine bestimmte Zielgruppe. In der Stellungnahme heißt es, dass der Account explizit für Corona angelegt wurde.
Und zwar und ist wichtig, dass wir in dieser besonderen Situation über möglichst viele Kanäle schnell alle Teile der Bevölkerung erreichen.
Was dem Gesundheitsministerium schon von Anfang an klar war, der TikTok-Account über Corona ist zeitlich befristet. Die Diskussion darüber dürfte sich also irgendwann von selbst erledigen. Die Frage, welche Macht soziale Netzwerke über die öffentliche Meinung haben, aber bleibt.
Datenschutzbedenken rund um TikTok, das war der Beitrag von Lennart Sebald. Wenn Kohle und Erdgas oder Öl verbrannt werden, dann entsteht CO2. Das weiß spätestens seit den Fridays for Future-Protesten jedes Schulkind. Und weil CO2 der wichtigste Treiber für den Klimawandel ist, sollten wir vielleicht das Verbrennen von diesen fossilen Energieträgern so bald wie möglich runterfahren. In vielen Fällen könnte Kohle und Öl möglicherweise durch Wasserstoff ersetzt werden. Die EU-Forschungsminister wollen die Entwicklung dafür jetzt vorantreiben. Das ist eines der Ergebnisse beim Treffen der EU-Forschungsminister gestern, Christiane Habermals berichtet.
In langen Verhandlungen hatte der EU-Gipfel bei den gemeinsamen Corona-Finanzhilfen die Kuh vom Eis geschafft. Doch eine andere Kuh musste dafür geschlachtet werden. So sehen es jedenfalls die enttäuschten Wissenschaftsorganisationen und Hochschulverbände der EU. Das europäische Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe musste bluten. Nur 75,9 Millionen bewilligten die EU-Regierungschefs dafür. 100 Millionen waren einmal vorgesehen gewesen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek war dennoch sichtlich bemüht, sich bei ihrem ersten großen Auftritt auf EU-Ebene die Laune nicht verderben zu lassen.
Am Ende ist es immer so, dass man niemals mit den Wünschen, mit denen man in eine Verhandlung hineingeht, auch herauskommt.
Zuvor hatten sich die europäischen Forschungsminister unter ihrem Vorsitz zu ihrem ersten informellen Treffen unter deutscher Ratspräsidentschaft getroffen. Online versteht sich. Und Karliczek hat ehrgeizige Pläne. Sie will gemeinsam mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen Europa zum Kontinent des grünen Wasserstoffes machen, mit Deutschland als Zugpferd.
Europa soll weiterkommen, auf dem Weg von der einstigen Montanunion hin zu einer Wasserstoffunion. Und deswegen haben wir heute eine europäische Forschungs- und Innovationsinitiative zum grünen Wasserstoff diskutiert.
Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen, sei Wasserstoff ein wichtiger Schlüssel, so Karliczek. Und natürlich forscht nicht nur Deutschland an der Technologie. Warum also nicht Synergien herstellen, nationale Anstrengungen verzahnen? Zunächst kündigte Karliczek an, solle in einem Mapping-Prozess abgebildet werden, was in den einzelnen EU-Ländern bereits geschehe. Dafür habe man eine sehr große Mehrheit der Mitgliedsländer gewinnen können. Als zweiter Schritt solle mit der Industrie und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eine gemeinsame Agenda angestoßen werden.
Gerade der grüne Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft und mit breitem Einsatz von grünem Wasserstoff werden wir eben in der Lage sein, auch die Schwerindustrie klimafreundlich zu gestalten und damit auch in Europa zu halten.
In Deutschland ist es erst vor kurzem gelungen, sich nach langem Streit auf eine Wasserstoffstrategie zu einigen. 7 Milliarden Euro will die Bundesregierung in die Entwicklung der Technologie stecken, weitere 2 Milliarden für internationale Forschungskooperationen. Damit setzt die Koalition viel Hoffnung in ein Verfahren, das in der Stahlproduktion die kohlebetriebenen Hochöfen ersetzen könnte, in Brennstoffzellen Autos antreiben und Energie aus Wind und Sonne speichern könnte. Um ihn aus Wasser gewinnen zu können, muss man jedoch erst einmal Energie aufwenden. Klimaneutral ist das nur, wenn dafür Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet wird. Grüner Wasserstoff wird er dann genannt, im Gegensatz zu blauem Wasserstoff, der mit Erdgas gewonnen wird. Doch die Wasserstofftechnologie ist bislang noch sehr teuer, in der Stahlproduktion etwa 5-mal teurer als Kohle. Mithilfe der Bündelung nationaler Forschungsanstrengungen soll dem Wasserstoff in Europa auch wirtschaftlich zum Durchbruch verholfen werden, hofft Karliczek. Rückendeckung erhielt sie von EU-Forschungskommissarin Maria Gabriel. Die Kommission hat vor kurzem ihre eigene Wasserstoffstrategie verkündet. Doch gelingen wird das nur, wenn die nationalen Regierungen mitziehen. Dass die Forschungsgelder gerade erst gekürzt wurden, ein gutes Signal für die Zukunft, ist das zumindest nicht.
Das war der Beitrag von Christiane Habermals, den ich eben schon mal ganz versehentlich abgekündigt habe. Zum nächsten Beitrag. Outdoor-Sport liegt im Trend. Ob Wandern, Klettern oder Mountainbike, das macht Spaß. Und man kann dabei auch die Natur genießen. Nur, naja, die Natur genießt diese Besuche leider nicht immer. In dieser Woche beschäftigen wir uns in einer kleinen Serie mit dem Spannungsfeld zwischen Outdoor-Sport und Naturschutz. Heute geht es um nachhaltiges Wasserwandern. Wie das gehen kann, hat unsere Korrespondentin Anke Petermann auf der Lahn zwischen Gießen und Marburg erkundet.
Wir sind 50 Meter gelaufen, noch nicht mal. Und vom Gehör her denkt man, man ist im Dschungel. Willkommen an der Lahn.
Sagt Julian Kruse von der Geschäftsführung der Lahn-Tours Aktivreisen. Im Hintergrund singen Blaukehlchen, Zwergdommel, Merlin und Ortolan. Kruse wird hier am Lahnufer südlich von Marburg Freizeitpaddler einweisen. Die tragen soeben die roten Kanus den Hang hinunter zum Fluss. Familien- und Freundesgruppen starten hier zur ein- oder mehrtägigen Tour. Los geht's auf einem naturnahen Abschnitt zwischen Schilf und Auwaldresten. Durch das Vogelschutzgebiet Lahntal zwischen Marburg und Gießen dürfen die Wasserwanderer mit einer Ausnahmegenehmigung der örtlichen Naturschutzbehörde paddeln, und zwar zwischen Mai und September. Bevor Evelyn und Rainer Nagel mit zwei Kindern den viersitzigen Kanadier besteigen, spricht Julian Kruse die Auflagen mit der Familie durch.
Bitte nicht während der Tour einfach irgendwo aussteigen, insbesondere nicht, wenn ihr irgendwo eine schöne Kiesbank seht oder so. Das ist alles Natur, die wir versuchen zu schützen.
Zwar ist die Brutzeit vorbei, aber unter anderem der Silberreiher rastet auf den Kiesbänken im Fluss. Hier wärmt ihn die Sonne. Er hat gute Übersicht und einfachen Zugang zum Wasser. Werden Vögel auf den Kiesbänken zu häufig gestört und vertrieben, dann gehen diese Rückzugsorte verloren. An Plastikabfall können Vögel ersticken. Deshalb Kruses Hinweis.
Müll bitte immer während der Tour im Boot sammeln. Ihr habt die Karte dabei, da stehen alle Ein- und Ausstiegsstellen und Pausenplätze drauf. Da könnt ihr euren Müll entsorgen und könnt eben auch rasten.
Ohne Vögel aufzuscheuchen. Bundesweit erarbeiten Kanusportverbände mit Naturschutzbehörden Konzepte, wie die schönsten deutschen Paddelreviere zu nutzen und zu schützen sind. Im Vogelschutzgebiet Lahntal sieht das Konzept so aus.
Alle 8 bis 10 Kilometer ungefähr gibt es quasi einen Rastplatz oder eine Ein- und Ausstiegsmöglichkeit. Da gibt es dann einen Steg oder eine Rampe, wo man rein und raus kann. Dann gibt es Einkehrmöglichkeiten, wo es einen Imbiss gibt oder ähnliches. Toiletten gibt es an den Ein- und Ausstiegsstellen, die immer extra für die Saison aufgestellt werden. Und damit sorgt man quasi dafür, dass man die Natur möglichst wenig stört und trotzdem komplett genießen kann.
Familie Nagel hat das vor und bekommt dazu den Tipp.
Wenn ihr euch schön ruhig verhaltet während eurer Tour, bekommt ihr ziemlich viel zu sehen. Insbesondere hier oben auf dem Abschnitt zum Beispiel den Eisvogel, den viele nur aus der Fernsehwerbung kennen. Ja, echt.
Schön.
Den gibt's hier oben an der Lahn.
Doch wenn Kanus lange an einer Stelle verweilen, hindert das den Eisvogel an seiner Nahrungsjagd in der Lahn, schreibt das Regierungspräsidium Gießen in einer Broschüre. Die knapp 10 Kilometer besonders geschützter Strecke sollen die Paddler deshalb zügig und ohne längere Rasten durchfahren. Der seltene Vogel brütet in Ufersteilwänden. Mit dem Boot an diesen Uferabbrüchen anzulanden, stört oder blockiert die Einflugschneise zu den Brutröhren. Wer das tut, verhindert, dass die Jungtiere gefüttert werden. Schlimmstenfalls verhungern die Küken.
Verhaltet euch einfach so, dass ihr die Natur genießt und schützt.
Gibt Julian Kruse der paddelerfahrenen Familie mit, während die vier den Kanadier aufs Wasser schieben. Lahntours gilt als eines der Vorzeigeunternehmen, was den naturverträglichen Kanutourismus angeht. Andere Bootsverleiher, so erzählt weiter südlich in Weilburg der Angler und Naturschützer Winfried Klein, brauchten da erhebliche Nachhilfe. Wer ein eigenes Boot hat, so rät der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Lahn, sollte das Gezwitscher im Morgengrauen erleben.
Ehe es hell wird, einsteigen und dann langsam fahren. Ab und zu mal ein Paddelschlag. Was Sie da sehen, ist unglaublich, wie die Natur erwacht.
Doch weiter landaufwärts im Vogelschutzgebiet zwischen Marburg und Gießen darf die Natur allein erwachen. Mit der Naturschutzbehörde hat sich Lahntours Aktivreisen auf Beschränkungen verständigt.
Ja, wir dürfen zum Beispiel nur zwischen 9 und 5 aufs Wasser, damit der Vogel in der Früh oder am späten Abend zur Ruhe finden kann.
Sagt Julian Kruse. Der Rentner, der gemeinsam mit seinen Enkeln hofft, vom Kanu aus den Eisvogel zu sehen, findet sich mit Betretungsverboten und Beschränkungen leicht ab.
Das ist ja nur eine Tagestour, das nehmen wir gerne in Kauf. Ja.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei Unterhaltszahlungen denken die meisten Menschen wohl vor allem an das Geld, das Väter oder Mütter für gemeinsame Kinder zahlen dürfen oder, naja, müssen. Aber auch der umgekehrte Fall kommt vor, dass Kinder für ihre Eltern zahlen müssen. Beispielsweise, wenn diese in einem Pflegeheim sind und die Kosten dafür mit dem Geld aus der Rente und der Pflegeversicherung nicht bezahlt werden können. Das sorgt in der Familie dann nicht selten für Streit, vor allem wenn manche der Kinder mehr zahlen oder zahlen sollen als ihre Geschwister. Was dabei zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Tobias Volke.
Beträge von mehreren tausend Euro monatlich können anfallen, wenn es um die Kosten für ein Pflegeheim geht. Derartige Summen bieten Konfliktpotenzial und können die Familienharmonie in Unwucht bringen. Denn tatsächlich haben unter gewissen Umständen Eltern einen Unterhaltsanspruch gegenüber ihren Kindern, erklärt Anja Hohnefeld, Fachanwältin für Familienrecht.
Sofern die eigene Rente oder eben das Pflegegeld nicht ausreicht, um diese Kosten zu decken, dann greift der Unterhaltsanspruch gegenüber den Kindern.
Familienrechtler Jörn Haus gibt jedoch zu bedenken.
Es gilt gleichzeitig der Grundsatz, dass ein Unterhaltsberechtigter den Unterhaltsverpflichteten so weit wie möglich schonen muss.
Das optimale Vorgehen, wenn es um die Übernahme von derartigen Kosten geht, sieht deshalb wie folgt aus. Der Sozialhilfeträger zahlt erstmal und tritt dann im Nachhinein von sich aus mit der entsprechenden Forderung an die Kinder heran. Diese ist dann fair verteilt, abhängig von den jeweiligen Einkommen. Häufig besteht jedoch gar kein Unterhaltsanspruch, denn hohe Freibeträge für die Kinder machen den Elternunterhalt zu einem eher seltenen Phänomen. Eine deutliche Entspannung in Sachen Elternunterhalt brachte jüngst das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Angehörigenentlastungsgesetz.
Entscheidend ist, dass festgelegt wurde, dass die Jahreseinkommensgrenze von 100.000 brutto beim unterhaltspflichtigen Kind überschritten sein muss, bevor er überhaupt in Anspruch genommen werden kann.
Dadurch verkleinert sich der betroffene Personenkreis ohnehin stark. Auch Schwiegerkinder spielen bei der Berechnung des Unterhaltsanspruchs keine Rolle. Wichtig zu wissen ist, es gibt keinen automatischen Ausgleichsanspruch. Das heißt, wenn eins der Geschwisterkinder freiwillig mehr zahlt, als es muss, verpflichtet dies die anderen Geschwisterkinder zu nichts. Ob die selbst zahlen müssen, hängt schließlich von deren Einkommen ab. Sollte man also privat zahlen, ist eine gute Absprache notwendig.
Wenn ein Kind freiwillig Unterhalt für seine Eltern zahlt, dann kann es nicht anschließend sagen, aber jetzt will ich irgendeinen Anteil von den anderen Geschwistern mithaben. Die sind selber unterhaltspflichtig und damit verpflichtet, entsprechend ihrem Anteil zu zahlen.
Mindestvoraussetzung für einen Ausgleichsanspruch wäre außerdem, die Geschwister rechtzeitig in Verzug zu setzen. Wenn es also zu einer Unterhaltsforderung kommt, gibt Anja Hohnefeld zu bedenken.
Man muss sich immer bewusst sein, wenn die Eltern oder der Elternteil über längere Zeit im Pflegeheim sind, sprechen wir über sehr viel Geld über die Jahre. Deshalb ganz wichtig, am besten noch, bevor die Frage von Unterhaltszahlungen konkret wird, sollte man sich anwaltlich beraten lassen, um den eigenen Haftungsanteil an einer möglichen Unterhaltsverpflichtung ermitteln zu lassen.
Und wie Geschwister für die eigenen Eltern Verantwortung übernehmen, sollten sie am besten gemeinsam besprechen, auch ganz unabhängig von rechtlichen Verpflichtungen.
Das war der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.